ja, in der Vorwoche, man läuft ja nicht mehr viel und auch nicht schön. So nach so einer Mitteldistanz, der erste Lauf, der, ich weiß jetzt nicht, wie es dir dabei geht, aber der fühlt sich ja jetzt nicht sahnemäßig an. Ja, da sind die Leute halt entweder zu Hause oder in der Kirche, denke ich mal, da in Polen.
Aber beim Laufen, wenn man dann tatsächlich mal eine volle Flasche bekommt, das ist schon nicht schlecht, anstatt einen Becher, wo halt nichts mehr drin ist.
Das habe ich einmal gemacht. Ich habe auch so eine Bluetooth-Box, diese Runden.
Nimmst du die auch beim Radfahren mit?
Die hatte ich einmal beim Radfahren dabei, bei uns am Neckar auf so einem Radweg.
Bist du nicht so sozial verträglich, oder?
Jetzt hast du einen Bachelor gemacht. Wie geht's dann da weiter? Und habe mich so versucht zu orientieren, was so der nächste Schritt ist. Weil ich habe mich dann hingesetzt und überlegt, ja, das könnte mir gefallen, beruflich und das. Aber jetzt gehen wir erstmal schwimmen.
Diese Folge der Zielverpflegung ist ein bisschen anders als die anderen Folgen. Der aktuellen Situation geschuldet reden wir nicht nur über alte Geschichten vom Krieg, sondern haben tatsächlich auch was Aktuelles zu erzählen, weil es wieder Rennen gab und über die will ich mich ein bisschen unterhalten. Ich habe mir da auch ein bisschen andere Einleitung überlegt, und zwar gibt's jetzt mal drei Listen von Name-Dropping, um meinen heutigen Gast vorzustellen. Fang einfach mal an. Liste 1. Vincent Louis, Joao Silva, Johnny Brownlee, Franz Löschke, Dennis Vassiljev, Richard Wager. Liste 1. Liste 2. Team Ewak Kamenz, Sportfreunde-Team SSV Ulm, AST Süßen, TuS Griesheim, SX-Team Witten, Triathlon-Freunde Salui, SC Neubrandenburg. Liste Nummer 3. Sebastian Rank, Franz Löschke, Stefan Zachäus, Justus Nieschlag, Jonas Breininger, Valentin Werns, Lasse Lührs, Frederik Funk, Tim Hellweg. Hallo, Philipp Balke.
Ja, hi Boris, coole Einleitung und vielen Dank für die Einladung.
Ja, bitte. Kannst du kurz erklären, was es mit diesen drei Listen auf sich haben könnte? Also was könnte ich mir dabei gedacht haben?
Also Liste 1 hört sich für mich nach ITU-Rennen an. Das wird vermutlich eine Junior-EM oder sowas gewesen sein, eine Startliste.
Genau.
Liste 2 sind die Vereine und Teams, in denen ich bisher gestartet bin. Ja, und bei Liste 3, da bin ich mal gespannt.
Ja, genau. Also man kann es quasi auch ein bisschen andersrum aufrollen. Also Liste 3 waren quasi alle deutschen Meister der Junioren. Also nicht alle, aber einige deutsche Meister der Junioren. Und da gehörst du ja auch dazu. Und da habe ich mal ein paar aufgezählt der letzten Jahre. Und du bist halt 2008 deutscher Meister der Junioren geworden und warst dann auch bei der Junioren-EM. In deiner Altersklasse sind da die erstgenannten Leute am Start. Also sie sind alle entweder 1989 oder 1990 geboren. Also Vincent Louis, Joao Silva, Johnny Brownlee. Die Vereine hast du ja schon aufgezählt.
Genau, ja, war auch alles soweit richtig. Fehlt nun der Heimatverein aktuell, also für den ich nicht starte, weil ich halt im Ligateam für AST Süßen gerade bin, wo ich den Startpass gelöst habe. Ansonsten wohne ich ja in Stuttgart und da ist der MTV Stuttgart meine Homebase sozusagen.
Ja, normalerweise stelle ich ja meine Partner sehr genau vor. Das ist bei dir ein bisschen schwierig, weil du hast so ein paar, zumindest mal, wenn man so im Internet sucht, hast du klassischerweise Lücken im Lebenslauf. Und die musst du einfach mal schließen jetzt, damit wir uns ein genaues Bild von dir machen können. Und zwar habe ich schon gesagt, dass du 1989 geboren bist. Laut meiner Information in Neubrandenburg.
Das ist richtig, ja.
Und die nächste Information, die ich dann habe, war dieser besagte Junioren-DM-Titel am Schluchsee. Der war halt 2008. Dann bist du halt im selben Jahr Elfter bei der Junioren-EM geworden und hast sogar Staffelgold geholt. Also bist quasi Europameister schon mal gewesen. Und dann die nächste Erinnerung, die ich an dich habe, sind so die Jahre 2011, 2012, wo du auf der Mitteldistanz unterwegs warst, in Immenstadt dann mit Daniel Unger vorneweg warst. Da war ich auch unterwegs und konnte da quasi das Rennen dann gewinnen. Aber das war quasi unser erster Kontakt.
Genau, ja. Also war chronologisch soweit alles richtig. Bis von Geburt bis 2009 dann in Neubrandenburg. Und was ganz interessant war eigentlich, dass die EM damals nicht über eine klassische Wettkampfqualifikation weggegeben wurde von der DTU, sondern über so einen Test, also wir waren in Saarbrücken, nee, wir waren als erstes in Potsdam und haben da so einen klassischen 800 Meter Schwimmen und 5000 Meter Lauf gemacht und dann nochmal so einen Kombi-Wettkampf in Saarbrücken und dann war quasi der erste Wettkampf der Saison, war direkt die EM. Das war schon ziemlich, ziemlich coole Aktion, war so.
Okay, und die DM am Schluchsee war dann später, oder wie, am Ende vom Jahr? Oder?
Genau, die war auch nach der WM, ja. War auch nach der WM dann.
Wir haben ja schon quasi deine ganzen Vereine aufgezählt, das sind ja schon relativ viele und es spricht ja auch so ein bisschen darüber, wie du wohin gekommen bist, also bist ja in Neubrandenburg, da ist ja auch der Olympiastützpunkt, wenn ich mich richtig entsinne, von Mecklenburg-Vorpommern.
Genau, Bundesnachwuchsstützpunkt, also kein Elite-Stützpunkt, sondern Nachwuchsstützpunkt ist das, glaube ich, auch immer noch.
Ja, ich kann mich da an meine Zeit erinnern, wo ich noch an der Schule war und bei Jugend trainiert für Olympia mit Schulklassen unterwegs war. Und da kamen die aus Mecklenburg immer von dem Gymnasium in Neubrandenburg. Und die waren sehr, sehr gut im Vergleich zu denen, die zu vielen anderen, die halt offensichtlich gab es halt gute Möglichkeiten, Schule und Triathlon zu verbinden.
Das auf jeden Fall, ja. Und du fällst quasi von deiner Schulbank direkt auf die Laufbahn. Oder halt, ich glaube, das sind 200, 300 Meter zum Schwimmbad. Also alles nichts. Schon ziemlich cool da, ja. Von den Trainingsbedingungen.
Ja, gut. Also bist Junioren-Europameister geworden in der Staffel. Dann, wie ging dann dein Weg weiter?
Genau, das war das letzte Juniorenjahr. Und dann, wie das so ist beim Triathleten oder auch bei anderen Sportarten, wenn es dann Richtung Elite geht, dann steht man vor so ein bisschen so einem Bruch von der bisherigen Struktur. Das heißt, Abitur war zu Ende und dann war ich noch ein Jahr in Neubrandenburg, habe dann FSJ gemacht beim Verein und bin dann in der Bundesliga für ALZ Sigmaringen gestartet, genau.
Das stand gar nicht auf meiner Liste.
Ja, war der nicht mit drauf? Okay. Nee. Genau, da war ich dann ein Jahr und bin dann am Ende des Jahres nach Saarbrücken umgezogen zum Studieren und natürlich da auch in die Nähe vom Olympiastützpunkt, um da mir quasi die nächste Stufe des Kurzdistanz-Triathleten einzufleischen.
Und das war dann so, dass du quasi immer so zwischen den zwei Polen warst, also du hast quasi studiert, aber es war nicht so, dass du jetzt im ABC-Kader warst.
Ja, so ungefähr. Also der Plan war auf jeden Fall zu studieren und zu trainieren. Das hat aber relativ schnell geendet in dem Moment, in dem ich das einfach nicht verbinden konnte, sondern nur noch trainiert habe oder beziehungsweise einfach für das Studium einfach zu kaputt war nach so Trainingseinheiten mit den großen Jungs da. Ich war einfach fertig am Ende vom Tag. Da war nichts mehr mit irgendwie Bücher lesen oder sonst sowas. Das habe ich relativ schnell gemerkt. Ja, und dann, das war so 2010, wo das so ein bisschen immer hin und her ging. Und dann habe ich 2011 und 2012 eigentlich mit dem Steffen Justus zusammen, quasi so ein bisschen als Sparringspartner, habe ich dort trainiert, für ihn dann Richtung Olympia 2012. Und habe dann quasi mehr oder weniger mich an sein Trainingsplan orientiert, insbesondere beim Schwimmen. Und habe eigentlich gar nicht so selber Pläne für mich gehabt, sondern habe halt die Form aus dem Training mit Steffen mitgenommen und versucht dann in der Bundesliga und halt dann auch mal eine Mitteldistanz zu machen.
Ja, und unser erstes Aufeinandertreffen war dann quasi, das stimmt eigentlich gar nicht, weil wir waren auch mal kurz am Rotsee zusammen, aber daran wirst du dich wahrscheinlich nicht erinnern können.
Ich bin deine Liste durchgegangen mit den Ergebnissen und habe gesehen, wir sind anscheinend schon vorher aufeinander getroffen, am Tegernsee 2011 und wahrscheinlich auch am Rotsee 2011 in der zweiten Bundesliga.
Ja, genau. Also du bist Bundesliga und hin und wieder auch zweite Bundesliga gestartet. Das waren quasi so Jahre, wo ich halt versucht habe, mich im Schwimmen ein bisschen weiterzuentwickeln. Aber dann wirklich wahrgenommen habe ich eigentlich erst in Immenstadt bei der DM, obwohl du natürlich vorher da auch Rennen gewonnen hast, wo ich auch am Start war. Aber das war irgendwie, das sind halt dann so viele, in Anführungszeichen, Bundesliga-Starter, dass man damit nicht mit jedem in Kontakt kommt. In Immenstadt war es so, dass du dann mit Daniel Unger lange vorne weg warst. Was ist so da passiert?
Genau, also wir sind vorne weg geschwommen, glaube ich. Da war keiner mehr dabei.
Ja.
Und dann sind wir bis zum ersten Anstieg zusammengefahren, also in den erlaubten Verhältnissen, meiner Meinung nach. Der Wettkampfrichter war da anderer Meinung und auch Daniel. Dann hat der Daniel, glaube ich, die Strafe nicht akzeptiert, so wie ich es im Nachhinein auch gehört habe. Und ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass die da hinten diskutiert haben und bin halt den Berg hochgefahren und auf einmal war der Daniel weg und ich war alleine.
Ja.
Genau, und da war ja, 2012 war das, ne? Das war ja auch jetzt nicht gerade das wärmste Jahr und es war auf der Abfahrt dann schon recht kühl. Und das habe ich dann Ende der ersten Runde auch gemerkt, dass mir dann echt kalt wurde. Also gerade Oberkörper, Arme und so, das war echt frisch. Und da habe ich echt zu knabbern dran gehabt und dann am zweiten Anstieg, da kam jemand vorbeigeheizt.
Ja, so Rennen, wo es immer so ein bisschen kälter war, haben ja schon oft gelegen, schon allein dadurch, weil es dann meistens ein bisschen länger dauert, dann ein bisschen mehr Zeit, das Schwimmen aufzuholen. Ja. Dann bist du dann lange noch Zweiter gewesen, oder? Und wurdest dann noch einkassiert, hast deine Altersklasse dann wahrscheinlich gewonnen, verloren?
Die Altersklasse habe ich noch gewonnen, genau. Ja. Also du bist vorbeigefahren und dann kam, habe ich mich gedacht, jetzt wird ja auch nochmal jemand anders kommen, dass man mal irgendwo so ein bisschen Orientierung hat, aber da kam bis, glaube ich, auf Kilometer 16 keiner und dann kam halt eine Gruppe mit 3 oder 4 Leuten vorbeigelaufen noch, kurz vor Schluss, so dass ich dann am Ende Fünfter war, ja.
Und dann hast du dich aber quasi weiter, also das war dann quasi nicht der Anlass für dich, sich quasi auf die Mitteldistanz zu konzentrieren, sondern du hast das quasi nur gemacht, um quasi mal eine Mitteldistanz gemacht zu haben.
Genau, ja, also ich habe ein Jahr vorher habe ich in Maxdorf mitgemacht und das hat mir eigentlich schon recht viel Spaß gemacht, ohne Wind, also Fahrradfahren alleine, dass man halt quasi seine eigenen Qualitäten mal konstant auf so einen Wettkampf projizieren kann. Und hatte dann auch 2012 mir vorgenommen, nochmal eine Mitteldistanz zu machen und die lag einfach vom Termin her, so dass ich gesagt habe, okay, dann versuchen wir es mal bei der DM direkt. Ja, das war so der Plan dahinter eigentlich.
Dann ist es wieder relativ schwierig, was über dich rauszufinden, außer genau, dass du halt verschiedene Bundesliga-Vereine hattest. Und dann weiß ich halt, dass du im Allgäu dann 2019 nochmal gestartet bist, Zweiter hinter Jan geworden ist, was sich jetzt natürlich so anhört, ja klar, wenn man nur von Jan geschlagen wird, dann ist man ganz vorne mit dabei.
Ja, das war der Plan, ja.
Du hast halt dann ein bisschen Rückstand gehabt auf den Jan, aber trotzdem hast du dann dieses Jahr eine Profilizenz gezogen, ne? Also
genau.
Erzähl doch mal, was so in den Jahren dazwischen so passiert ist, dass du dann quasi für dieses Jahr eine Profilizenz gezogen hast.
Also was ist dazwischen passiert? Ich sag mal in Anführungsstrichen, relativ normales Leben mit Triathlon als Hobby. Also ich habe halt für Ulm dann noch in der Landesliga gemeldet. Dann bin ich mit meiner Frau oder habe meine Frau kennengelernt Ende 2012. Bin von Saarbrücken weggezogen. Erstmal nach Saar Louis, ist auch im Saarland. Dann haben wir da 3 Jahre lang gelebt und ja, ich habe angefangen Fernstudium zu machen, Sportmanagement, und habe nebenbei dort im Schwimmbad gearbeitet, was eigentlich ganz coole Erfahrung war. Du kannst halt immer ins Wasser springen, hast immer eine Karte sozusagen, kommst immer rein. Und ja, habe mir halt ganz normale Triathlon-Wettkämpfe rausgesucht, die mir gefallen, und habe halt so ein bisschen vor mich hin trainiert, wie man das so macht halt als Altersklassenathlet. Und dann sind wir ja 2015 nach Stuttgart gezogen. Meine Frau da einen neuen Job gefunden hat und dann bin ich zum ein Jahr später, also 2016, zu AST Süßen gekommen, wo die Landesliga einfach auch schon nochmal ein bisschen anders aufgestellt ist von der Leistung her.
Ja, die baden-württembergische Landesliga, die hat schon in sich, ne?
Genau, ja. Genau, und dann muss man dafür auch noch mal ein bisschen trainieren. Dann hat der Simon, der Teamleiter, hat mich dann noch mal in die Bundesliga geschickt als Ersatzmann. Da musste man auch noch mal mit Struktur auf einmal trainieren, 3 Wochen lang. Was aber eigentlich nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ja, ich habe das aber die ganze Zeit so als Hobby gesehen und habe halt einfach immer noch Spaß dran gehabt an den Wettkampfformat. Also ich mag einfach Triathlon, den Triathlon-Wettkampf, wenn es dann an die Startlinie geht mit Startnummer und du heizt da so einer Sprintdistanz durch die Wechselzone und ja, sag mal, schmeißt dein Fahrrad mehr oder weniger durch die Gegend und versuchst so schnell wie möglich in die Laufschuhe zu kommen. Das ist eigentlich schon so meine Leidenschaft dabei.
Naja, das machst du ja quasi auch schon seitdem du wie alt bist? Also wann hast du angefangen?
Zum Triathlon, ich war erst im Schwimmverein und zum Triathlon bin ich Ende 2000 gewechselt. Das heißt, für mich ist ganz einfach durchzuziehen, wie viele Jahre mache ich Triathlon. Ja. 2020, das heißt meine 20. Saison.
Und du hast mit 11 mehr oder weniger angefangen.
Genau, ja.
Das spricht schon für ein bisschen Leidenschaft für Triathlon.
Das auf jeden Fall, ja. Also ich bin jetzt nicht so ein Klassischer, der gerne rausgeht des Radfahrens wegen, sondern ich gehe halt gerne raus des Triathlon-Trainings wegen.
Okay.
Genau. Und ja, dann kam der Schritt letztes Jahr. So im Sommer oder im Frühjahr habe ich schon überlegt, okay, jetzt hast du einen Bachelor gemacht, wie geht's dann da weiter? Und habe mich so versucht zu orientieren, was so der nächste Schritt ist. Und bin das halt von der Seite angegangen, was mache ich denn gerne? Und egal, was ich mir überlegt habe, es kam immer wieder der Rückblick auf, ich mache eigentlich gerne Sport. Weil ich habe mich dann hingesetzt und überlegt, ja, das könnte mir gefallen, beruflich und das. Und ich könnte da einen Master vorstellen. Aber jetzt gehen wir erstmal schwimmen. Ja, und dann habe ich überlegt, ja, okay, wo bin ich jetzt bereit, meine ganze Energie reinzustecken? Und das war am letzten Sommer so der Schluss, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das nochmal probieren, Triathlon professionell oder sehr, sehr ambitioniert anzugehen. Und das war vor dem Allgäu-Triathlon, genau. Und da war natürlich ganz cool, dass der Jan dabei war. Dann konnte man gleich mal gucken, wie weit ist denn die Spitze weg? Und ja klar, hat man gesehen, sehr weit. Bei der olympischen Distanz, ich weiß nicht, waren es 5, 6, 7, 8 Minuten. Es war auf jeden Fall so viel, dass der Jan so da stand, als ob er schon fertig ist mit der Pause sozusagen und gleich wieder los kann.
Naja, aber es hat immerhin dafür gereicht, quasi in allen, also in wirklich vielen Publikationen aufzutauchen. Genau. Ne? Also sein Name taucht da echt oft auf. Und es ist ja auch so, dass hier bei Tree Rating, beziehungsweise der Typ, das klingt auch so abwertend, also Thorsten Radde halt, ja, der die PTO-Rangliste führt, der nimmt ja quasi auch als Maßstab, wie schnell wäre Jan Frodeno auf dieser Strecke gewesen. Ja, okay. Ne? Also mehr oder weniger. Ja. Naja, das hast du ja quasi dann auch gemacht. Also wie weit ist quasi im Moment der Beste weg?
Genau, ja, genau das habe ich gemacht. Ja, und dann habe ich halt die Lizenz gelöst und bin frohen Mutes, wie glaube ich viele andere auch, im November in die Vorbereitung gestartet. Ja, was ich noch gemacht habe, ich arbeite immer noch nebenbei. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag lang Triathlon mache, sondern habe halt auch bei meinem Arbeitgeber halt angefragt, hey, ich habe Folgendes vor, ich bräuchte ungefähr die und die Para, den Rahmen kann ich mir vorstellen, viel Homeoffice, in Teilzeit und da war auch gerade intern eine Stelle dafür vorgesehen und das hat echt gut gepasst und dann konnte ich halt ab dem 1.1. mich so ein bisschen freier in meinem Alltag bewegen, was Trainingszeiten und so angeht.
Du hast gesagt, deine Leidenschaft ist Sport und du hast auch einen Bachelor im Bereich Sport gemacht. Mhm. Also ist das auch ein Unternehmen, was mit Sport zu tun hat?
Nee. Genau, wir sind eine digitale Agentur, machen bei uns jetzt in der Abteilung hauptsächlich Usability für Webseiten, für einen größeren oder einen großen Sportwagenhersteller. Und da bin ich im Projektmanagement tätig, jetzt quasi so ein bisschen Support für die Projektmanager und helfe da der Abteilung.
Okay, also das Einzige, was das mit Sport zu tun hat, ist, dass es ein Sportwagenhersteller ist. Richtig. Ja. Und dann warst du wohl mit Hannes Hawaii-Tours unterwegs und hast da Faris kennengelernt Anfang des Jahres oder zumindest mal Faris vielleicht vorher schon gekannt, aber Faris lieben gelernt, so dass der jetzt quasi sein Training steuert.
Genau, ja, so ungefähr. Wir waren 2019 bei Hannes Hawaii-Tours in dem Trainingslager, wo auch der Hannes war. Das hat sich aber eigentlich eher dadurch ergeben, dass ich mich da ganz normal als Guide beworben habe und das einfach das Camp war, wo die meisten Guides gebraucht wurden. Und wir dann einfach zufällig dann auch noch im gleichen Apartment waren wie der Faris. Also das war alles, wie es der Zufall so will, ganz spontan sozusagen. Und ja, ich kann mich dann auch an einen Spruch erinnern, wo der Faris zu mir gesagt hat, warum ich jetzt hier eigentlich nur so hobbysportmäßig rummache, warum ich es nicht nochmal probiert habe. Das hing mir dann also auch so vom Februar 2019 bis Sommer so ein bisschen im Kopf. Auch bei der Überlegung, was mache ich dann jetzt weiter?
Also der ist auch schon ein bisschen schuld daran, dass du jetzt das nochmal probierst.
Nee, also Schuld nicht, aber wer die Sprüche vom Fares kennt, die sind ja so immer einfach aus der frei raus und die helfen natürlich einfach, das mal ein bisschen mit Leben zu füllen, das Ganze. Die sind ja immer so erfrischend ehrlich, sagen wir mal so.
Ja. Hast du Pro-Lizenz für dieses Jahr gelöst und das war bestimmt erstmal dann eine Enttäuschung so im März.
Ja. Ja, also ich glaube, ich bin da einfach auf der guten Seite von den Sportlern gerade, weil ich war ja top motiviert, erstes Jahr. Klar, keine Wettkämpfe, aber im Training hat das ja nicht geschadet. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, was vielleicht, würde ich jetzt mal sagen, auch andere Sportler hatten, die dann mit sich gehadert haben oder so, soll ich jetzt weitermachen oder nicht? Jetzt ein Jahr ohne Wettkämpfe, sondern für mich war es ja ein neues Jahr und jetzt auch kein Problem, im Mai keine Wettkämpfe zu haben, weil ich muss ja erstmal ein bisschen Basistraining machen.
Okay, quasi deine Chance sozusagen, ein bisschen was aufzuholen, was du die letzten Jahre verpasst hast.
Ja.
Und dann der erste Wettkampf war dann...
Genau, ja. Also wie...
Wir haben jetzt quasi ist jetzt Rennmontag nach Ironman Gdynia und vor 10 Tagen war dann Knappenman, beziehungsweise auch das Davos-Wochenende eigentlich das erste, sollte eigentlich das erste richtige Triathlon-Wochenende werden. Und beim Knappenman zumindest hat es gepasst.
Genau, ja, wie ihr auch oder wie viele andere auch, ja, haben wir ja alle drauf hingefiebert. Man ist jetzt nur das erste Rennen. Ich habe auch mit dem 70-3 in der Schweiz Rapperswil geliebäugelt, der dann auch abgesagt wurde. Hatte ich noch einen auf der Liste? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, so ging das ja durch das Jahr durch. Welcher Wettkampf findet jetzt statt und wo fahren wir denn überhaupt hin? Und dann hat der Markus mir von dem Knappenman erzählt und dann habe ich mich da angemeldet und habe gehofft, dass der wenigstens stattfindet, weil das ja eine kleine familiäre Veranstaltung ist. Und das hat dann gut geklappt. Ja.
Aber kleine familiäre Veranstaltung heißt ja bei, dass unter 1000 Starter sind und das sind ja schon quasi alle gewesen. Ne? Also da wussten wir halt auch unter 1000 Starter gewesen. Gdynia jetzt am Wochenende sollte auch unter 1000 Starter gehabt haben. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber gehe ich einfach mal davon aus. Also so ganz so klar, das Feld auf der Mitteldistanz war jetzt nicht so riesig dann, weil es halt einfach noch viele andere Distanzen gab. Aber so ganz so klein ist es schon nicht, ne?
Naja, also ich fand es immer noch, dass es einen sehr familiären Charakter hatte beim Knappenman. Also sehr schön auf der Wiese da, die Wechselzone. Und dadurch, dass das auch an 2 Tagen war der Wettkampf, dass am Samstag die Mitteldistanz und Langdistanz war und Sonntag die Sprintdistanzen, hat sich ja auch extrem entzerrt von den Teilnehmern her.
Wie waren da so deine Erfahrungen? Also konnte man das guten Gewissens unter Corona-Bedingungen durchführen?
Ja, also das war ja in der Mitte von nichts, also war jetzt keine größere Stadt in der Nähe und dementsprechend auch relativ wenig Zuschauer, die da einfach zufällig vorbeikommen. Das Gelände mit zwei Zufahrtsstraßen relativ gut abregelbar und an sich auch sehr weitläufiges Gelände, sodass da echt gar kein Problem war. Also wenn ich an die Stuttgarter Innenstadt denke, jetzt ganz normal an einem Samstag oder Freitag, wenn da Shoppingtag ist, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus. Das war da schon sehr weitläufig.
Ja, also es ist, denke ich, durchaus möglich, auch wenn 1000 Leute zu einem Triathlon kommen oder jetzt an den 2 Tagen beim Knappenman waren es wahrscheinlich eher einmal 400, einmal 600, erscheint es mir durchaus möglich, dass man da trotzdem 2 Meter Abstand hält oder 1,50 Meter, wie viel auch immer.
Genau, ja. Also was der Triathlet wahrscheinlich liebt an den Wettkämpfen ist, dass die Wechselzone mehr Platz hat, links und rechts. Das ist ja echt der Hammer.
Ja, dass das dann auf einmal geht, ne?
Das geht auf einmal, ja.
Dass doch nicht auf einem Meter Bike-Stange 3 Räder hängen müssen, sondern dass man das weit auseinanderschieben kann.
Genau, ja. Und ansonsten beim Wettkampf an sich, auch in Gdynia jetzt, beim Wettkampfablauf habe ich jetzt keine Einschränkung gemerkt, außer dass man sich die Flaschen selber nehmen muss.
Und das ist eigentlich auch gut, ne? Also, weil... Also jetzt beim Rad weiß ich jetzt nicht, aber da wurden die doch auch gereicht. Also
beim Rad,
aber
jetzt,
aber beim Laufen, wenn man dann tatsächlich mal eine volle Flasche bekommt, das ist schon nicht schlecht, anstatt einen Becher, wo halt nichts mehr drin ist.
Genau, ja. Also wenn du da so eine 0,5 Liter Flasche greifst und die aufdrehst und das reicht ja dann. Da muss man nicht noch überlegen, wie viel Becher brauche ich jetzt noch, damit ich mal einen halben Liter zusammen habe, den ich mir überkippen kann und trinken kann. Das war schon ziemlich gut, ja.
Ja, also was man, denke ich, halt jetzt, ohne schon über das nächste Rennen geredet zu haben, festhalten kann, ist, dass es halt funktioniert. Dass es aber halt schon noch ein bisschen schade ist, dass halt kaum jemand sich das Ganze dann anschauen kann. Ne? Also es fehlt schon also Zuschauer sind halt dann einfach nicht da. Ne? Also, oder es sind halt einfach sehr wenige da.
Genau, also beim 73 jetzt in Polen, klar, es war auch Sonntagmorgens wann sind wir losgelaufen auf die Laufstrecke? 9.30 Uhr. Ja, da sind die Leute halt entweder zu Hause oder in der Kirche, denke ich mal, da in Polen. Und ich war jetzt noch nicht bei so einem größeren Wettkampf, aber kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt an der Laufstrecke so viel los ist, außer jetzt am Hotspot, wo Ziel und Start und Ziel ist.
Ja, also ich weiß nicht genau, wann der Start die Jahre vorher war. Also richtig spät war der auf jeden Fall nie. Also er war schon, denke ich, sonst auch um 8 oder um 9. Aber der ganze Wettkampf war ja etwas früher, so im August.
Ja.
Dann ist das schon auch ein Touristengebiet, wo halt einfach halt dann auch viele Leute so am Strand sind. Und man ist ja früher mehr noch am Strand lang gelaufen. Die Strecke wurde halt jetzt auch noch ein bisschen entzerrt, dass man halt zweimal 10 Kilometer läuft statt dreimal vier. Und sagen wir mal, unten an der Promenade war dann schon ordentlich was los. Ne? War schon was los. Und das war halt diesmal nicht so. Ne? Aber ich meine, dafür war halt ein Wettkampf da. Und das ist halt schon mal nicht schlecht. Beim knappen Man, außer dass du da gestartet bist, hast du die Mitteldistanz auch noch gewonnen. Hast du den Markus so ein bisschen in seine Schranken gewiesen. So die ersten 10 Kilometer seid ihr zusammen gelaufen, hat mir der Markus erzählt. Und dann hat er aber wohl gemerkt, du bist heute stärker. Ist das auch so dein Eindruck von dem Rennen? Kann man es darauf zusammenfassen?
Ich habe das gar nicht so gemerkt, dass er so dicht hinter mir war beim Laufen.
Okay.
Also weil da waren ja schon so 30 Sekunden dazwischen, die sich dann aber auch nicht vergrößert oder verkleinert haben, denke ich mal. Das heißt, er hat mich halt wahrscheinlich die ganze Zeit gesehen, aber ich habe mich ja jetzt nicht die ganze Zeit umgedreht und geguckt, ob das noch passt. Du hattest einen Wendepunkt bei Kilometer 5, wo man sich einmal gesehen hat, also bei Kilometer 5 und 15. Und ansonsten war das so, dass wir in Startgruppen gestartet sind, immer so 30 Leute an dem Strand aller Minute. Und der Markus halt eine Minute vor mir gestartet ist und die Lücke sind wir dann zugeschwommen, sodass ich quasi immer eine Minute Puffer hatte fürs Ende. Aber weißt ja selber, wenn du beim Laufen dann einbrichst, dann ist die Minute auch schnell weg. Also die verpufft ja bei so einem Halbmarathon ins Nichts dann, wenn man nicht mehr kann.
Also ich weiß, dass du an der letzten Wende, wir können kurz schon mal nach vorne einen kurzen Zeitsprung machen und dann wieder zurückkommen. Du warst ja auf Platz 10, ich auf 11. Mhm. Da hast du nochmal auf die Uhr geguckt, wie viel Vorsprung du noch hast. Also so hundertprozentig sicher warst du dir nicht.
Jetzt in Polen, bei dir?
Ja.
Nee, das war ein bisschen anders eigentlich. Da habe ich gedacht, in Polen, okay, ich habe eher nach vorne geguckt, so grob. Habe dann nochmal die Uhr abgedrückt und habe dann gedacht, okay, bei Kilometer 15, ja, okay, bis Platz 7 gibt es Preisgeld, also alles oder nichts jetzt. Weil ob ich am Ende 9. oder 12. werde, ist dann auch egal. Also ich habe einfach nochmal probiert, vorne hinzulaufen und habe einfach geguckt, auf dieser langen Geraden, wie weit ist es denn nach vorne?
Nee, ich habe eigentlich gedacht, unten am Meer. Da hast du auch noch, also zumindest mal in dem Moment auch auf die Uhr geschaut, als wir uns gesehen haben. Oder du hast mich vielleicht auch gar nicht mehr gesehen.
Doch, ich habe dich gesehen, aber da wusste ich ungefähr, dass es zu weit ist, dass du das, glaube ich, noch zuläufst.
Sehr gut. Selbstvertrauen. beim knappen Man warst du mit dem Ergebnis wahrscheinlich sehr zufrieden?
Genau, ja. Also das war ja der erste Test für mich, ob ich so Training vertrage und ob ich konstant Leistung abrufen kann. Und da war ich schon sehr happy damit, dass ich so einen Wettkampf konstant durchziehen konnte. Für mich war das auch quasi nach dem Schwimmen mit Markus aufs Rad dann auch so ein ein ganz normaler Wettkampf, obwohl ich wusste, ich habe ja immer diese Minute Puffer. Aber wenn du dann nebeneinander oder hintereinander fährst, dann ist es ja doch wieder so ein Rennen Mann gegen Mann und das war dann schon ganz cool. Und ja, alle Koppelläufe, die ich bis dahin gemacht habe, die waren ja nie so lang. Also war das jetzt schon mal gut zu wissen, hey, ich kann das Tempo auch durchrennen und ich kann mich einteilen, ich kann ein bisschen vielleicht mit den Kräften hausieren, ich weiß, wie viel ich essen und trinken muss und war echt happy damit, dass das so geklappt hat.
Ja, schön. Dann hattest du ja quasi nur eine Woche, bis das nächste Rennen anstand. Das ist ja, also für mich würde ich sagen, eher knapp, aber ich hätte es ja quasi auch so gemacht. Ich hätte auch nur eine Woche Zeit gehabt von dem einen zum anderen Rennen. Wie bist du das oder seid ihr das angegangen, du und Fares? Was habt ihr gemacht in der Woche? Ist immer so ein bisschen spannend, weil ich denke, dass eigentlich zwei Wochen zwischen Mitteldistanzen so die bessere Zeit ist, also dass das komplett reicht zur Regeneration.
Genau, also es war ja offensichtlich so ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge, sag ich mal. Eher von der Eventseite her ausgedacht. Also ich habe halt nach dem knappen Rennen gedacht, okay, kann ich mir vorstellen, nächstes Wochenende Rennen zu machen? Also ich habe das erst nach dem knappen Rennen entschieden sozusagen und traue ich mir das nochmal zu und habe dann so gemerkt, ja, okay, das kann man probieren. Und jetzt nach Polen zu fahren, war auch eher die Option zu sagen, okay, welcher Wettkampf findet dann noch statt? Welcher wird dann vielleicht nicht kurzfristig noch abgesagt? Und war mir da dann eigentlich relativ sicher, okay, 14 Tage vorher ist das Ding immer noch online und man hat noch nichts gelesen oder gehört. Das findet wohl statt. Und ja, dann war halt noch die Frage, welchen macht man dann, also welche Wettkämpfe kommen dann noch, die vielleicht stattfinden? Und da wir Ende Oktober oder Anfang Oktober umziehen, gab es für mich jetzt nicht mehr so viele Optionen, nochmal noch ein Rennen zu machen. Und das war jetzt ja so ein bisschen organisatorisch geplant, das Ganze da dort zu starten. Und gemacht in der Woche, was macht man denn da groß? Man geht zur Physiotherapie und Massage, lässt sich da wieder ein bisschen herstellen und ich war eine Stunde auf der Rolle irgendwann mal in der Woche. War einmal kurz im Wasser oder zweimal. Und dann kam ja noch die lange Anreise dahin. Weil wir hatten uns entschieden, mit dem Auto zu fahren, zwecks Unsicherheit, ja, kann man jetzt fliegen oder nicht? Wird da kurzfristig nochmal was abgesagt oder werden irgendwelche Ein- und Ausreisebestimmungen geändert? Also haben wir gesagt, okay, wir fahren mit dem Auto. Sind dann erstmal eine Etappe bis nach Berlin gefahren, was okay war. Und dann die zweite Etappe rüber nach Gdynia.
Genau. Ja, prinzipiell war das auch mehr oder weniger mein Plan. Also ich bin von Davos auch dann am nächsten Tag bis nach Berlin gefahren. Also ich war nicht mehr zu Hause zwischendrin. Also ich war nicht ganz in Berlin, sondern eher im Nirvana in Mecklenburg-Vorpommern. es war Brandenburg, muss ich der Korrektheit sagen. Und da konnte ich eigentlich ganz gut trainieren und auch ein bisschen mehr schlafen als zu Hause wahrscheinlich. Dann sind wir von da aus dann weitergefahren nach Gdynia. Aber von Stuttgart aus sind das 1400 Kilometer im Auto?
Boah, in Kilometern weiß ich jetzt gar nicht. Also so 600 bis Berlin, glaube ich, so grob. Ja. Und dann nochmal...
Ja gut, dann sind es nicht ganz so viele.
Ja, ist nicht ganz so viel. Also wir haben uns auf dem Hinweg für diese Küstenstraße da entschieden. Was halt ewig gedauert hat. Also wir haben am Freitag, glaube ich, 6,5 Stunden für die 450 Kilometer gebraucht. Da war ich dann nicht so amused, als wir dann da waren. Ja. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber gut.
Und dann bist du auch dann direkt zurückgefahren am Sonntag?
Genau, das gleiche Spiel zurück. Erstmal danach ins Auto bis nach Berlin, eine Übernachtung und dann den Rest.
Anfang der Woche sah es mit Gdynia aber eigentlich noch nicht so gut aus, ne? Oder verfolgst du nicht so, was so auf Facebook und so passiert? Weil da gab es dann Gerüchte, dass der Veranstalter noch keine Genehmigung hat und die Anwohner noch gar nicht wissen, wie die Strecke gesperrt ist.
Nee, habe ich alles nicht mitbekommen.
Ja, also bei mir war es so, dass ich halt von verschiedenen anderen Profis angeschrieben wurde, dass ich mir das... ob ich mehr wüsste, ob es stattfindet oder nicht. Es war dann wohl tatsächlich so, dass die endgültige Genehmigung für die Strecke, die hat sich ja auch nochmal geändert im Vergleich zu den Vorjahren, jetzt nicht groß, aber ein bisschen, die kam halt auch erst innerhalb dieser Woche.
Ja, okay, das würde erklären, warum auch die Streckenbeschreibung nochmal dann geupdatet wurde am Dienstag, glaube ich. Hey, hier ist die aktuelle Strecke und das ist jetzt der aktuelle Zeitplan, weil den habe ich halt tatsächlich gesucht, aber einfach nur auf der offiziellen Webseite.
Die Startzeit hat sich dann auch nochmal verändert, ne? Also wenn ich gewusst hätte, dass ich um 7 hätte starten müssen und nicht um 8, wäre ich die Woche vielleicht auch mal ein bisschen früher ins Bett gegangen. Aber so eine Stunde macht jetzt auch nicht so viel.
Nee, also für mich ist das auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du eher so ein Morgensmensch bist oder eher gerne abends trainierst. Aber ob das jetzt um 7 oder um 6, also für mich wäre beides eine Qual gewesen. 7, 8, 9, keine Ahnung. Alles, was einstellig ist, ist nicht gut.
Ja, was dann auch noch eine Besonderheit war, dass die Wettkampfbesprechung quasi online stattfand. Das fand ich ja mega entspannt.
Ja, man konnte einfach auf seinem Hotelzimmer sitzen bleiben im Bett und hat da so ein bisschen zugehört, genau.
Genau, das war halt auch so ein Google-Meeting, wo man dann sehen konnte, ob die anderen auch das Zimmer ordentlich aufgeräumt haben.
Genau.
Wenn man denn wusste, wie man durchschaltet. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und was mich so ein bisschen geschockt hat dann kurz danach, dann konnte man die Startunterlagen abholen und da stand dann meine Altersklasse auf der Startnummer. Das war dann schon, das war zum ersten Mal seit was weiß ich wie viel Jahren wieder, dass, also klar, wenn ich halt bei einem Wettkampf hier im Ort, also in der Umgebung starte, dann steht in der Ergebnisliste auch die Startnummer, die Altersklasse, aber dass das auf der Startnummer steht, dass man Altersklasse 35 bis 39 ist, das tut schon fast weh.
War das so, ja?
Ja, also es war auf jeden Fall zum ersten Mal, dass auf einer Profi-Startnummer auch die Altersklasse drauf gestanden hat.
Ja, okay. Ja, das glaube ich einfach, weil man ist ja quasi mit der Pro-Kategorie über allen anderen sozusagen und da ist das Alter ja nicht ganz so entscheidend, außer dass man weiß, hey, hier kommt ein junger Frischer oder naja, der andere ist schon so ein bisschen am Zenit seiner Wettkampfkarriere vielleicht. Ja, aber kann ich mir gut vorstellen, dass ich mal, da steht ja jetzt ein Alter drauf. Was? So schlimm.
Ja, auf jeden Fall schlimm. Gut, also ich bin auf jeden Fall dann schon am Zenit meiner Karriere. Vielleicht ist der auch schon vorbei.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, aber das klang bei dir schon so ein bisschen aus.
Man weiß ja, wie alt die anderen ungefähr sind. Und ich sag mal, wenn da jetzt einer mit 25 kommt und einer mit 45, dann ist das ja offensichtlich ein Unterschied.
Ja, und hier waren auf jeden Fall viele mit 25 dann dabei. Also die ganze Danish Dynamite-Fraktion. Erzähl doch mal, wie das Rennen dann aus seiner Perspektive gelaufen ist.
Ja, also wie gesagt, war mein erstes 70-3-Rennen überhaupt. Also bei Ironman hatte ich noch nie vorher einen Wettkampf gemacht und dann gleich Pro. Und dann war ich auch ein bisschen nervös vorher dann schon, so die letzten 24 Stunden, als das dann mit dem, jetzt gibt's ein Briefing und online und hier separater Check-in-Raum. Und ja, aus der ITU-Zeit weiß man ja, es geht ordentlich zur Sache, wenn du zu deinem Fahrradständer kommst, das ist ein Einzelständer mit deinem Namen drauf. Das heißt dann immer, okay, es wird ein bisschen härter als üblich.
Aber da hattest du ja auch schon Erinnerungen dran, also von daher.
Genau, ja. Also aber das letzte Mal, dass ich das hatte, war in der Bundesliga. Ja. Und da ist es dann aufgrund zweimal die Woche Schwimmen nicht so gut geendet. Das war irgendwie so 2017, genau. Und ich war eigentlich ganz froh, dass ich beim knappen Mann den Wettkampf machen konnte, weil da beim knappen Mann habe ich schon gemerkt, das Wettkampfgefühl, das muss ich jetzt erstmal langsam wieder einpegeln. Weil so, da war so beim Schwimmen und beim Radfahren kam mir schon so die Gedanken, ist das anstrengend und muss dann das alles sein und so schnell und jetzt muss ich mich auch noch hier konzentrieren, dass ich den Wechsel gut hinkriege. Und da war ich schon ganz froh in Gdynia, dass ich das kopfmäßig hinter mir hatte.
Ja, das habe ich eigentlich auch gedacht, dass ich das ähnlich auch schon kopfmäßig hinter mir hatte. Bei mir muss man auch sagen, dass mein letzter Wettkampf war Hawaii und da bin ich nie ins Ziel gekommen. Aber dann war es ja so, dass Davos nicht richtig stattfand.
Ja.
Und ich da auch schon den ersten Wechsel, also habe ich mir auch gedacht, also ob ich das hier zum ersten Mal mache. Es waren natürlich auch erschwerte Bedingungen dadurch, dass man relativ viel anziehen musste, weil es halt kalt war. Und dann habe ich mir, um dann noch ein bisschen Wettkampf-Feeling zu bekommen, habe ich noch so ein Swimmen dran gemacht beim Transvoralberg und habe gedacht, dass ich da dann beim Laufen schon so viel gelitten habe, dass ich schon weiß, wie sich das im Wettkampf jetzt quasi anfühlt. Also richtig, aber dem war nicht so. Also ich habe mich auch gefühlt wie quasi, ja, wie beim ersten Mal halt.
Ja, war bei mir auch die längste Wettkampfpause seit 2000, ja. Weil sonst hat man ja immer mal einen Lauf zwischendurch gehabt im Winter, also so lange am Stück keine Wettkämpfe, das war dann schon was Besonderes. Genau, und ja, wie war das denn? Also ich war überrascht, dass mir die Uhrzeit nicht so viel ausgemacht hat morgens, da ich dann doch mal ein bisschen früher aufgestanden bin und nicht irgendwie, ja, anderthalb Stunden vorher aufstehen reicht schon, was man dann so normal macht. Schwimmstart fand ich ganz gut. Schwimmen lief jetzt bei mir gefühlt eigentlich gar nicht gut. Also ich hatte echt jetzt nicht so die Arme, wo ich gedacht habe, okay, heute kann ich was reißen, aber habe dann die Gruppe vor mir gesehen und habe gedacht, okay, das passt schon irgendwie. Du bist jetzt hier in so einer großen Gruppe drin und dann gucken wir mal, was beim Fahrradfahren passiert.
Ja, es war halt so, dass es mehr oder weniger, es gab einen, der war vorne weg, oder? Das ist richtig?
Also wenn ich mir die Zeiten jetzt angucke im Nachhinein, war der so ein paar Sekunden vorne weg, aber jetzt nicht so richtig weit. Ja.
Und dann gab es eine richtig große Gruppe mit quasi allen Schwimmern. Und dann kam ich deutlich dahinter mit so einer kleinen Gruppe der Nichtschwimmer. Da würde ich jetzt ein bisschen jammern wollen, dass es halt so wenig Nichtschwimmer gab. Aber es liegt halt auch immer ein bisschen an mir. Also ich hätte dann die Gruppe auch mal ein bisschen schneller machen müssen, damit wir nicht ganz so viel Zeit verlieren. Aber ich war irgendwie auch zum einen froh, dass ich eine Gruppe hatte, weil so ab dem Wendepunkt, eigentlich war die Schwimmstrecke relativ trivial, es ging 1 Kilometer weit raus,
ja,
und dann 2-mal links rum, wieder zurück und dann noch einmal rechts in den Hafen rein. Und rausschwimmen war ja mega angenehm,
ja,
und dann wurde es so ein bisschen wellig.
Da kamen die Wellen von der Seite und hat es bei uns auch die Gruppe so ein bisschen auseinandergespült. Aber ich habe auch gedacht, dass vorne bei uns aus der Gruppe halt vorne 2-3 Leute halt weg sein werden. Ich habe das nicht gesehen, weil wir sind ja so in die aufgehende Sonne geschwommen. Und man hat ja eigentlich nur die Füße vor einem gesehen oder gerade so die Boje irgendwie. Aber ja, also ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass vorne noch in der Spitze irgendwie Leute wegschwimmen.
Ja, auf jeden Fall habe ich da halt schon so ein bisschen was, also lief da schon nicht ganz so optimal bei mir, wie es hätte laufen sollen. War noch alles okay. Und ihr seid dann zusammen aufs Rad gestiegen mit quasi allen, oder? Also
genau, es war eine Riesengruppe. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt, wie viel es waren, aber auf jeden Fall über 10. 10, 11, 12, keine Ahnung. Ja, die Wechselzone war ja noch relativ lang, wo man das Fahrrad noch schieben musste. Weil in der Wettkampfbesprechung war ja aufgemalt, okay, ihr steigt direkt nach eurer Wechselzone auf.
Ja.
Und da hatte ich mich auch so ein bisschen drauf eingestellt. Aber dem war da nicht so.
Und ja, und man muss sagen, dass der Bogen am Morgen, also es gab so einen Wechselbogen, und am Morgen war der auch wirklich noch
50 Meter
weg. Also war wirklich direkt bei uns an der Stelle, wo wir die Räder hatten. Und als wir dann vom Schwimmen zurückkam, war der Bogen verschoben.
Ja, genau. Da habe ich auch, oh, was ist jetzt los? Jetzt müssen wir ein bisschen laufen. Genau. Und ja, ich hatte dann gesehen, okay, der Patrick ist hier und der Florian Angert, ich glaube, den hatte ich auch gesehen, gesagt, okay, da vorne ist das Führungsfahrzeug, dann scheint keiner weggeschwommen zu sein. Ja, dann aufs Rad. Und die ersten 5 Kilometer waren ja top eben, ne?
Ja.
Und da habe ich versucht so ein bisschen, weil ich gemerkt habe, ja, die Gruppe ist ja riesengroß, jetzt hier keine Fehler, keine Zeitstrafe einfangen, dann bin ich erstmal so irgendwie an Position 4 vorgefahren und habe aber nicht damit gerechnet, dass dieser Berg, der da kam oder Anstieg, ja, dann doch so zäh hinten raus wurde. Genau, und da hat sich die Gruppe bei uns dann geteilt. Also da vorne sind dann 4, 5 Leute dann weitergefahren und bei uns in der Gruppe sind dann so 5, 6 Leute übergeblieben. Der Patrick, der Molinari und die anderen beiden kriege ich gar nicht mehr zusammen. Hat der Rudi Wild noch? Genau. Und dann sind wir eigentlich die ganze Zeit so auf Sichtkontakt, so ein bisschen noch hinter der ersten Gruppe hinterhergefahren. Also wir haben die immer noch an so ein paar Wellen haben wir sie noch gesehen. Bis Kilometer 45 oder 50, da habe ich sie zum letzten Mal gesehen. Also es war nicht weit weg.
Ja, und irgendwann ist dann halt der spätere Sieger muss dann von der Gruppe weggefahren sein. Und der ist wohl der Einzige gewesen, der es geschafft hat, von der Gruppe wegzukommen. Florian Angert hat dann auch kurz gemeint nach dem Rennen, dass das hier ein Beispiel gewesen ist, dass man 20 Meter Riegel gebraucht hätte, um aus der Gruppe wegzukommen. Aber ich meine, der Sieger hat es ja immerhin dann am Ende geschafft,
ja,
wegzukommen. Obwohl da die, ich habe mir mal so die Split-Zeiten angeschaut und das ist schon ein bisschen, es kommt mir schon ein bisschen komisch vor, weil ich halt die letzten 25 Kilometer von Kilometer 75 bis zum Ziel war ich quasi schneller als der Sieger und das bedeutet, dass er mir halt auf 75 Kilometer 5 Minuten gegeben hat.
Ja, und du bist ja trotzdem auf uns aufgefahren, ja.
Und dann hinten raus halt nichts mehr oder beziehungsweise weniger und meine Leistungsdaten sprechen eigentlich eine andere Sprache. Also ich bin hinten raus jetzt auch nicht mehr konstant gefahren, sondern da ging es halt auch ein bisschen runter. Ja, das ist schon, naja, zumindest mal, also es kommt mir schon ein bisschen komisch vor, wie man halt quasi auf 75 Kilometer 5 Minuten rausfahren kann und dann hinten raus halt nichts mehr gewinnt, ne?
Ja.
Wo, also müsste der quasi am Anfang, ja, was weiß ich, also 5%, 10% mehr Leistung getreten haben als ich und hinten raus dann, obwohl ich dann halt auch 3% weniger getreten habe, hätte er noch deutlich weniger treten müssen. Dann fuhr der am Anfang halt relativ schnell und hat viel Zeit rausgeholt und ihr seid in der Gruppe, habt relativ zusammengearbeitet, kann man das so festhalten.
Genau, so würde ich jetzt auch sagen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann er weggefahren ist, aber das muss ja auch erst ab Kilometer 10 oder so ungefähr gewesen sein, weil bis dahin habe ich das Führungsfahrzeug immer noch gesehen. Also er kann quasi erst ab dann Zeit auf die Gruppe gut gemacht haben.
Ja, und dann war es relativ viel. Naja, ist schon irgendwie ja verrückt, also wie das zustande kam. Auf jeden Fall eine sehr starke Leistung dann und war er weit weg und offensichtlich auch irgendwie außerhalb vom Ticker. Viele hatten dann Probleme, ihn überhaupt irgendwie zu verfolgen. Und dann kam ich irgendwann bei euch vorbei. Das war so bei Kilometer 75. Ich hatte relativ lange niemanden gesehen. Dann habe ich mal so ein paar Abgesprengte von euch aufgeholt. Also Patrick Nilsson zum Beispiel. Mhm. Dann habe ich gemerkt, als ich bei euch vorbeikam, das hast du gemerkt, dass ich von
ihm kam irgendwie? Genau, also ich habe mit dem Patrick zusammen eigentlich so bis Kilometer 50, haben wir versucht, irgendwie die Gruppe da vorne auf Sichtkontakt zu halten. Und ich habe dann aber auch gemerkt, das wird nichts. Also wir sind einfach nur zu zweit anscheinend und das langt halt nicht. Und habe dann auch gemerkt, dass wir so tendenziell immer ein bisschen langsamer werden, weil, ja, das merkst du ja irgendwie so, dass der Druck immer weniger wird. Und dann habe ich gedacht, ja, Moment mal, irgendwann müsste ja auch mal von hinten so ein Boris kommen zum Beispiel. Und dann habe ich mich einfach regelmäßig umgedreht und geguckt, ob jetzt jemand mal kommt, der vielleicht ein bisschen Schwung in die Gruppe noch bringen könnte. Genau, und dann habe ich dich auch von hinten anfahren sehen, zufällig eigentlich. Und du bist ja, glaube ich, auch ohne Zögern direkt vorbeigefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob mit mehr Schwung, wahrscheinlich schon. Aber wir waren ja an dem Zeitpunkt, als du vorbeikommst, waren wir so ein bisschen eingeschlafen, glaube ich. Und dann habe ich eigentlich Schwung geholt und versucht, bei dir dran zu bleiben. Und hatte aber nichts zu trinken mehr. Also ich wollte unbedingt noch mal ein bisschen Wasser haben, weil ich nur noch die Gelflasche hatte mit Flüssigkeit, mir das einfach zu süß war. Und dann ging es da so einen leichten Berg runter. Und dann hatten sie unten in der Senke die Verpflegungsstation hingebaut, wo ich gedacht habe.
Ja, die hatten, ich glaube, die Verpflegungsstationen waren noch, also die Richtung des Kurses wurde ja geändert.
Ja.
Und ich glaube, die hatten die Verpflegungszonen noch so positioniert, wie als der Kurs in die andere Richtung ging. Die waren alle abschüssig.
Ja, genau. Damit habe ich nicht gerechnet und habe mir beim Versuch, eine Flasche aufzunehmen, fast die Hand gebrochen, weil man damit so viel Schwung gegengefahren ist. Ja, und dann warst du bergunter auch schon weg.
Ja, dann war quasi Lücke da und ich konnte noch so so 1,5 Minuten rausfahren auf eure Gruppe. Und vorne war dann halt die Gruppe von Angert und dem späteren Zweiten war dann halt auch noch so 1 Minute vor mir.
Ja. Hast du das gewusst zwischendurch, wie weit die weg sind? Oder?
Ich wusste, wie weit ihr weg seid und ich wusste eigentlich immer, wie Florian Angert, wie weit der so weg war, weil ich eigentlich gedacht habe, der sei die Referenz. Also zumindest mal lange.
Ja.
Naja, dann war es bei mir so, dass ich halt losgelaufen bin und schon irgendwie wusste, also Laufperformance ist noch nicht so ganz so safe. Dann war irgendwie bei mir so, dass ich losgelaufen bin, so ein bisschen die Luft raus, ohne dass ich das gemerkt habe. Also ich habe gemerkt, klar, es läuft schlecht und ich werde von allen überholt. Aber irgendwie, ich war auch nicht in richtig schlechter Stimmung irgendwie, obwohl ich die ganze Zeit überholt wurde. Und bei mir hat es dann so bis 10 Kilometer gebraucht, bis ich dann so halbwegs wieder im Rennen war. Also du bist ja mit vielen auf die Laufstrecke gegangen. Und das ist ja eigentlich so, ja, wenn man so aus der Bundesliga kommt oder aus der Kurzdistanzszene, kennt man ja, ne? Also warst du dann voll im Rennmodus?
Ja, also unsere Gruppe war dann relativ klein. Einer ist, glaube ich, mit dir noch mitgefahren. Das heißt, wir waren zu viert, als wir in die Wechselzone gekommen sind. Und ja, anscheinend, obwohl ich mir Socken angezogen habe und noch einen Beutel mit Gels und so mitgenommen habe, war mein Wechsel doch der schnellste von der Gruppe. Und losgelaufen bin ich dann kurz hinterm Patrick, den ich ja nicht halten konnte, aber was ich auch gemerkt habe, das ist aber ein bisschen zu schnell. Und ich weiß nicht, einer hat mich dann noch überholt, aber ansonsten habe ich mich jetzt relativ allein auf weiter Flur gefühlt, jetzt im Vergleich zur Kurzdistanz, weil die Abstände sind ja dann doch nicht nur 5 Sekunden oder 3 Sekunden, sondern man sieht vielleicht mal vor einem, aber das sind ja dann doch mal 30 Sekunden oder so. Also
ja, also daran wirst du dich auf jeden Fall gewöhnen müssen. Also dafür war es hier schon ganz schön eng.
Ja.
Also das war schon ein enges Mitteldistanzrennen. Also wenn das immer so 30 Sekunden sind.
Genau, und die Zeit auf dich beim Laufen habe ich ja, glaube ich, nur auf den ersten 6 Kilometer gut gemacht. Weil, also ich habe nachher auch meine Zeiten geguckt und habe gesehen, okay, diesen ersten Anstieg ist es ja, war ja kein Anstieg, aber zum Wendepunkt bei 5 Kilometer ging es ja immer leicht hoch. Und den bin ich auf jeden Fall in der ersten Runde deutlich schneller gelaufen als in der zweiten.
Ja, bei mir war es ein bisschen andersrum.
Genau, und dann habe ich halt, also vorm Loslaufen mir schon überlegt, okay, ja, das ist jetzt die zweite Mitteldistanz hintereinander, mal gucken, wie das mit dem Laufen so wird, weil er auch...
Ja, das habe ich auch gehofft, als du dann an mir vorbeigelaufen bist, dass das mit dem Laufen vielleicht nicht so wird.
Ja, also ich habe auch die ganze Zeit damit gerechnet, dass vielleicht jetzt irgendwann nochmal Panik eintritt. War ja am Ende eigentlich nicht so, sondern ich habe mich eigentlich beim Laufen besser gefühlt als beim Knappenrennen, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt nicht schneller war oder so, aber jetzt so vom Gefühl her hätte ich mir das nicht gegeben, dass ich auf einer windigen, leicht welligen Strecke das Gleiche nochmal abrufen kann. Gerade wenn man, ja in der Vorwoche, man läuft ja nicht mehr viel und auch nicht schön. So nach so einer Mitteldistanz, der erste Lauf, der, ich weiß jetzt nicht, wie es dir dabei geht, aber der fühlt sich ja jetzt nicht sahnemäßig an. Und wenn man dann sagt, okay, das war jetzt der Lauf vor dem nächsten Wettkampf, dann weiß man ja gar nicht, wie läuft man eigentlich gerade. Genau, und dann habe ich gedacht, als ich die Abstände nach vorne nochmal gesehen habe, in der zweiten Laufrunde, ja, was habe ich zu verlieren? Ich versuche jetzt einfach, oder ich hoffe einfach, dass vorne von den Leuten zwischen Platz 5 und Platz 10 irgendwer noch einbricht. Und habe dann einfach geguckt, ob ich ab 15 Kilometer noch mal ein bisschen Druck machen kann. Und ja, habe quasi eigentlich vom Gefühl her auch, hätte ich das Risiko auch in Kauf genommen, hochzugehen dann hinten raus.
Ah, bist du nicht. Sondern
bin ich, aber die anderen leider auch nicht.
Ja.
Die anderen haben das auch durchgezogen, ja. Außer der, ich glaube, außer der Einzige, der, glaube ich, richtig geflucht hat, war der Viertplatzierte am Ende, der dann auf der Zielgeraden seinen vierten Platz nochmal an den Patrick abgeben musste.
Ja, das war dann nochmal, ich glaube, 10 Sekunden war dann der Unterschied im Ziel, aber das heißt ja nicht, wie knapp es gewesen wäre. Wahrscheinlich hat er kurz vorher schon aufgegeben. Aber Patrick sah jetzt im Ziel auch nicht total entspannt aus, ne? Also wenn man sich so die Bilder anschaut. Ja. Jetzt so nach dem Rennen, jetzt ist Dienstag, also du hast quasi jetzt nur die Beine hochgelegt sozusagen. Ist die Saison für dich jetzt vorbei oder?
Ja, also so ist der aktuelle Plan. Die Saison ist für mich rum. Jetzt quasi zwei Einschläge produziert und davon muss ich mir jetzt erstmal erholen. Und dann, wie gesagt, am Ende des Monats ziehen wir in eine neue Wohnung hier in Stuttgart. Und ja, dann wüsste ich jetzt gar nicht, wann ich nochmal trainieren soll. Und die Frage ist ja auch, was sind denn überhaupt noch für Rennen? Also ich habe gedacht, dass ich vielleicht nochmal in Luxemburg an den Start gehe, aber das, ja, ich sag mal, im Mitte Oktober in die Mosel springen. Puh.
Ja, also
ich weiß nicht, ob der Neo das mitmacht, ne?
Also Luxemburg ist auch mein Plan. Also ich brauche ja noch eine Chance, um glücklich aus dem Jahr zu gehen. Und die haben auch den Schwimmpart verlegt. Er ist nicht in der Mosel, er ist in einem See.
Ah, okay. Ja. Genau, also ich bin jetzt eigentlich schon in der Saisonpause.
Ja, dann würde ich quasi unser gemeinsames Rennen abhaken und vielleicht noch so 2-3 Sätze zur Challenge Davos verlieren.
Ja, klar. Es war ja jetzt zwei Wochenenden, wo jetzt auf einmal wieder Triathlon und Mass zur Verfügung war, ne?
Ja, genau, Triathlon und Mass in Davos jetzt noch nicht. Und zwar habe ich mit meinem Instagram-Post oder beziehungsweise mit dem Artikel, der in der Trimark stand, so einen kleinen Shitstorm ausgelöst. Also für Boris Stein-Verhältnisse, bei anderen Triathleten sieht's ein bisschen anders aus. Also sieht ein Shitstorm anders aus als bei mir. Da will ich jetzt nicht ganz groß drauf eingehen, weil ich glaube, dass es mehr Zeit erfordert, darauf zu reagieren, als jetzt hier so 5 Minuten. Der dann dabei ist, das muss da jetzt auch nicht unbedingt du sein, weil ich glaube, dass da positioniert man sich schon so, dass man vielleicht einen neuen Shitstorm erntet. Also ich habe halt im Trimark-Interview gesagt, dass Altersklassen und Profis zusammen starten, dass das ja eigentlich eine Grundeigenschaft des Triathlons ist, dass das auch viel den Reiz ausmacht für viele.
Ja.
Aber dass das im Moment dafür halt auch sorgt, dass wir lange halt keine Wettkämpfe hatten, weil wir halt einfach dann ein relativ großes Starterfeld hatten, dass das halt einfach nicht Corona-konform durchgeführt werden konnte. Jetzt in Davos war, denke ich, das Altersklassenfeld wieder ein kleines Problem, um halt das Rennen ins Ziel zu bringen. Also Problem ist jetzt auch eigentlich das falsche Wort, sondern
du meinst, es war die Veranstaltung halt so, dass stattfinden zu lassen.
Ja, also die Organisation hat quasi alles getan, um diesen Wettkampf hinzubekommen, also an den Start. Das muss man eigentlich positiv hervorheben. Dass es ja immer hieß, ja, wir versuchen auf jeden Fall diesen Wettkampf stattfinden zu lassen, haben da, denke ich, halt auch viel bewegt oder viel Aufwand gehabt, um Corona-Maßnahmen umzusetzen. Und da war es halt auch noch so ein Tick perfekter als in Polen. Also es war wirklich so, dass man sich nie richtig nahe kam. Und in Polen war es ja dann tatsächlich am Schwimmstart auch so, ja, also wenn wir jetzt gleich ins Wasser gehen, da sind wir uns sowieso so nah, da können wir uns jetzt auch hier an die Startlinie stellen mit überhaupt keinem Abstand mehr.
Ja, das hätten sie ruhig ein bisschen breiter machen können.
Genau, dann hätte man schon einfach die Startlinie auch ein bisschen vergrößern können. Ja. Dann hätte man das da dann auch gereicht. Aber in Davos war es wirklich alles perfekt. Aber gleichzeitig muss man halt auch sagen, dass diese Schlechtwettervorhersage, die war halt schon seit 2 Wochen eigentlich. Und in den Alpen ist es eigentlich so, ja, so eine Wettervorhersage für 2 Wochen, das gibt's eigentlich nicht, dass die auch valide ist.
Ja.
Aber die hatten ja schon 2 Wochen, sich darauf vorzubereiten, was passiert jetzt, wenn es da richtig schlechtes Wetter gibt. Dann war es halt so, dass wirklich so 2 Minuten vor dem Profistart, da hat's halt zum ersten Mal gewittert, ja. Und dann hat halt offensichtlich keinen Notfallmechanismus mehr gegriffen, wo man sagen kann, wir machen jetzt noch was anderes, sondern wir sind halt ins Wasser geschickt worden. Und dann ging es halt dann, während wir im Wasser waren, halt richtig los mit dem Gewitter. Und dann wurde das Rennen halt abgebrochen. Ich denke halt, für dieses Szenario hätte man halt vielleicht auch einen Notfallplan haben können, ne? Dass man halt dann sagt, wir treffen uns jetzt nur noch zum Laufen und so, ne? Und der Organisator hat dann gesagt, ja, aber wir hatten den Pass nur so lange gesperrt und so. Aber man hat den Pass ja auch nur so lange gesperrt, weil wir so viele Leute da hoch schicken müssen, ne? Also bei bei einem Radrennen oder so, bei einem Profi-Radrennen, passiert das halt einfach ziemlich selten, dass so ein Rennen abgebrochen wird, weil man dann doch noch irgendwie eine Alternative hinbekommt. Und bei uns ist das Rennen halt so groß, dass man dann in diesem engen Zeitslot oftmals halt Probleme hat, da dann noch flexibel zu sein. Es ist ja manchmal auch so, dass man dann, da muss man auf die Bahn Rücksicht nehmen, die dann über die Strecke fährt, ne? Dann ist da eine Bahnschranke oder so. Und das kann man halt einfach echt schlecht timen, ne? Da wurde mir halt vorgeworfen, dass ich halt quasi, ja, also ich glaube, es wurde halt, das vorgeworfen ist falsch, aber es wurde mit Absicht fehlinterpretiert, dass ich nicht wollte, dass Altersklassen und Profiathleten gleichzeitig starten. Und das war ja überhaupt nicht mein Punkt, sondern ich habe einfach gesagt, man hat halt dadurch halt hier ein Problem geschaffen, dass man halt nicht kontrollieren konnte, ne? Und dann war die Entscheidung der Organisation quasi dann, ja, dann gab es dann weniger Optionen, ne?
Ja, die haben entweder nur Rennen weiterführen oder Rennen abbrechen Modus, unabhängig jetzt von den Startgruppen.
Ja, und dann sind wir quasi 5 Kilometer Rad gefahren und dann war das Rennen dann an dieser Stelle vorbei und die Profis haben sich dann halt so ein bisschen, ja, irritiert angeschaut und gesagt, ja, wir wussten ja eigentlich schon, dass hier schlechtes Wetter heute ist und dass es auch gewittern kann, ne? Und dann, dass es dafür dann halt keine Alternative gab, das finde ich halt einfach schade in dem Moment. Dann würde ich sagen, haben wir aktuelles Rennengeschehen gemacht. Wir haben was über dich erfahren. Dann gibt es zum Abschluss noch die AB-Fragen. Und da du den Podcast ja gehört hast, weißt du genau, was auf dich zukommt?
Ja, also ich denke mal, es sind ein paar andere Fragen, aber ich habe 2 Joker oder sowas. Und,
Ja, genau. Und zwar, ich habe mir 17 AB-Fragen überlegt und du hast 2 Joker.
Okay.
Morgenlauf oder Abendlauf?
Einen lockeren Lauf morgens, Intervalle abends.
Da musst du ja schon entscheiden.
Ja, okay. Dann Morgenslauf.
Laufband oder Regenlauf?
Regenlauf.
Laufband oder Rolle?
Rolle.
Rennrad oder Mountainbike?
Rennrad.
Rennrad oder Zeitfahrrad?
Zeitfahrrad.
E-Bike oder gar kein Bike?
E-Bike auf jeden Fall.
Effizient oder großer Motor?
Effizient.
4 oder 6 Zylinder?
6.
Überläufer oder Swimbiker?
Swimbiker.
Kurz- oder Langdistanz?
Langdistanz.
Olympia oder Hawaii?
Weiter.
Buffet oder à la carte?
À la carte.
Restaurantbesuch oder Dinner at home?
Restaurant.
Kaffeestopp oder Tankstellenstopp?
Tankstelle.
Intervalle ohne Musik oder Musik ohne Intervalle?
Intervalle ohne Musik? Moment mal. Oder Musik ohne Intervalle? Also kein, ja, Sport und trotzdem Musik hören?
Ja.
Dann Intervalle ohne Musik.
Elektro oder Indie?
Elektro.
Drafting oder Werbung für Brian 13?
Was war das erste? Drafting.
Ja.
Brian 13, meinst du das Team damit, ne? Genau, das ist die Option.
Ja.
Ja, dann Brian 13.
Gut. Hast du ein E-Bike?
Nein.
Aber es klang so überzeugt.
Ja, die Frage kannte ich ja schon. Und auf jeden Fall besser ein E-Bike als gar nichts, ne?
Ja. Und ich habe mir sagen lassen, dass du bei Intervallen ganz gerne dein Handy auf laut machst.
Beim Radfahren, oder?
Ja.
Achso, das hast du von Markus, ne? Nee, ich bin halt relativ viel allein unterwegs beim Training. Und bei ruhigen Fahrten höre ich viel Podcast. Ein bisschen, nicht immer nur Triathlon, auch gerne andere Sachen. Und bei Intervallen halt Musik. Und da ich da nur das Handy dabei hatte, ohne Kopfhörer, habe ich halt einfach das Handy auf laut gedreht, in die Trikottasche gesteckt und dann so ein bisschen Begleitung gehabt.
Okay, also es war eher eine einmalige Sache oder ist das schon...
Nee, das ist immer nur, dass es halt meistens dann per Kopfhörer ist.
Ah ja. Okay, weil hier bei uns im Dorf, da gibt es auch ein paar Jungs, wenn die durch die Gegend kommen, um die Ecke kommen, dann hört man die schon, bevor man die sieht.
Das habe ich einmal gemacht. Ich habe auch so eine Bluetooth-Box, diese Runden.
Nimmst du die auch beim Radfahren mit?
Die hatte ich einmal beim Radfahren dabei, bei uns am Neckar auf so einem Radweg. Und das ist schon 2 Jahre her, glaube ich. Und hatte die in diesem Trinkflaschenhalter und habe halt ganz normale Musik gehört. Jetzt nicht irgendwie was Besonderes. Und ich fand, das Gute war, die Leute haben dich von hinten kommen hören, aber so langsam. Nicht so wie beim Klingeln, dass sie erschreckt waren, sondern das Geräusch ist ja langsam näher gekommen. Also haben immer Platz gemacht. Und zwar ganz entspannt. Nicht wie sonst, wenn du klingelst und ey, Platz da! Sondern die hatten halt genügend Zeit, sich darauf einzustellen. Das war echt gut.
Okay, also das ist ein guter Tipp. Ich habe mir halt angewöhnt, also ich habe ja auch keine Klingel am Fahrrad. Du hast wahrscheinlich auch keine Klingel am...
Ich habe sogar eine Klingel am Zeitfahrrad.
Oh, Wahnsinn. Also ich habe keine. Und ich pfeife dann meistens ein Lied. Also es kommt ja auf dasselbe mehr oder weniger hinaus. Fange halt dann auch schon ein bisschen früher an. Ich mache da nicht, sondern ich fange halt schon früher an mit dem Pfeifen. Das ist ja schon relativ ähnlich.
Ja. Genau, kommt ja natürlich darauf an, auf welchen Radwegen man da unterwegs ist. Aber wenn das viel befahren ist, dann so viele Lieder kannst du gar nicht pfeifen. Deswegen ist eine Klingel hier schon ganz hilfreich.
Ja, also wenn so viel auf dem Radweg unterwegs ist, dann würde ich wahrscheinlich auch die Straße dem Radweg vorziehen.
Ja.
Bevor ich zu den Gegenfragen komme, habe ich doch noch eine Frage zu den ganzen name-gedroppten Vereinen. Ne? Also in meiner Triathlon-Karriere gab es mehr oder weniger einen Verein und noch einen Schwimmverein. Du bist natürlich auch immer hin und wieder umgezogen, klar. Das sind dann ja mehr oder weniger dann 3 Vereine, also Neubrandenburg, einer im Saarland und jetzt einer in Stuttgart.
Genau.
Aber bei dir ist die Liste ja schon ein bisschen länger. Bist du nicht so sozial verträglich oder?
Also ich habe im Endeffekt, wie du schon richtig gesagt hast, drei Stammvereine bisher gehabt. Neubrandenburg, den aus dem Saarland, Triathlon Freunde Saarlouis und jetzt MTV Stuttgart, wo ich auch mein tägliches Training mache. Und die ganzen anderen Vereine, das sind eigentlich nur Vereine, wo ich gestartet bin. Also wir haben uns halt überlegt, wo kann man starten, und ich habe mir das überlegt, und dann war halt, erste Station war halt zweite Bundesliga Kamenz. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Markus zusammen gestartet bin. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall waren das, glaube ich, nur 1 oder 2 Rennen. Und dann war das im ersten U23-Jahr, wollte man ja einen Fuß in die erste Bundesliga setzen. Und da war es dann Sigmaringen. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich da weg bin. Kann ich gar nicht genau sagen. Dann war ich bei Witten. Bin da aber hauptsächlich zweite Liga gestartet, auch weil ich in dem Jahr einfach nicht gut war. Ja, hab dann den nächsten Verein gesucht. Dann war ich bei Griesheim mit dem Patrick im ersten Jahr, 2011, und dann 2012 auch nochmal, wo man einfach relativ viele Wettkampfeinsätze hatte. Zweite und erste Bundesliga gab es da. Das heißt, du kommst eigentlich relativ oft in die Mannschaft und kannst oft starten. Das war eigentlich der Hauptgedanke dahinter. Genau. Und dann war jetzt noch parallel in Süßen. Und in Ulm war ich über Daniel. Und Ulm hat die Mannschaft ja dann abgemeldet. Aus der Landesliga.
Ja, also es klingt jetzt eigentlich gar nicht nach so vielen, sondern es klingt schon irgendwie so plausibel. Also bist dann doch nicht so antisozial.
Naja, ich glaube, die ganzen Triathleten, sag mal, ist jetzt keine Massensportart, immer noch nicht. Wir haben alle einen an der Meise und ich habe wahrscheinlich auch die eine oder andere Ecke, die manchen Leuten nicht passt. Aber ja, die Liga-Vereine sind halt, ich war halt nie dort vor Ort und habe nie da gewohnt, wie andere Leute dann aus dem Team. Und man trifft sich ja dann nur auf den Rennen.
Ja.
Und finde ich aber auch okay, also ich kenne das ja so und finde das auch eigentlich, dieses Mannschaftsgefühl in der Liga, Bundesliga, Landesliga, eigentlich ganz cool.
Ja, das gibt es dann trotzdem, obwohl man sich nur zum Rennen sieht.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, zum Abschluss hast du dir noch zwei Gegenfragen überlegt, die du dir vorher noch notieren musst, weil du zu Hause vergessen hast.
Ja, damit ich sie einfach nachher nicht vergesse, dass ich jetzt nicht drüber nachdenken muss, was ich eigentlich sagen wollte. Genau. Mein erstes Thema hatten wir ja vorhin schon mal die kleine Unterbrechung. Wie ist es für dich quasi dein Alltag als Triathlet mit dem Alltag der Familie zu verbinden? Wie machst du das so?
Also ich muss sagen, dass das natürlich, dass meine Frau halt nur halbtags arbeitet, dass das das schon deutlich erleichtert, dass meine Eltern zwei Häuser weiter wohnen, dass das schon so die Grundpfeiler sind, dass das gut vereinbar ist. Aber ich muss sagen, es hat mir halt auch viel gebracht, dass ich halt einfach doch noch deutlich strukturierter bin als vorher. Also ich habe ja als Lehrer irgendwann mal gearbeitet und dann, da hatte man ja schon so ein bisschen Struktur, aber dann war ich halt auch viele Jahre einfach nur Triathlon-Profi in Anführungszeichen. Gerade auf der Langdistanz hat man ja dann nicht so diese festen Trainingszeiten. Klar, also Schwimmbad ist schon immer irgendwie fix, ja. Aber was ich wann anders mache, das ist überhaupt gar nicht fix. Und ich würde sagen, dass mir unsere Tochter, beziehungsweise dass ich halt versuche, Familie und Triathlon so gut wie möglich zu verbinden, dass mich einfach dazu gebracht hat, noch mehr Struktur in meinen Tagesablauf zu kommen. Also es hört sich natürlich jetzt auch für Altersklassenathleten irgendwie bescheuert an, aber ich stehe jeden Morgen spätestens um 8 Uhr auf und wenn ich meine Tochter in den Kindergarten bringen muss oder darf, dann stehe ich noch ein bisschen früher auf. Aber das habe ich früher halt einfach nicht gemacht, sondern ich bin halt dann habe ich halt auch oft dann ausgeschlafen, was halt einfach auch bedeutet, dass man meistens dann abends halt erst später ins Bett kommt, ja. Und halt einfach keinen festen Rhythmus hat. Und so habe ich halt jetzt einen festeren Rhythmus, was halt unter anderem an dem Aufstehen morgens liegt, dann auch das, dass ich versuche, zum Essen da zu sein, außer das Training gibt es halt nicht her, aber dann hat man halt einfach doch deutlich mehr Struktur im Tag. Und ich finde es halt, dass das tatsächlich mich als Profi-Triathlet halt einfach doch auch ein Stück professioneller gemacht hat, als ich es vorher war. Ja, also klar, ich kann in den Tag hineinleben und kann vielleicht dann ein bisschen mehr dann schlafen, wann ich's nötig hätte. Aber wenn ich halt einfach weiß, ich habe die und die und die fixen Termine am Tag, dann kann ich das, dann fällt mir die Koordination dann im Vorfeld oder zumindest mal an dem Tag brauche ich ja überhaupt gar nicht mehr nachzudenken, wie ich es mache. Aber es ist halt schon irgendwie auch halt einfach ein gleichmäßiger Tagesablauf, der mir halt auch so ein bisschen Routine gibt. Ich glaube, halt meine Regeneration auch nicht schadet.
Ja, hört man ja auch auf jeden Fall raus, dass Schlaf als Profi so eins der Sachen ist, die man quasi deutlich mehr hat als klassischer Altersklassenathlet.
Also ja, ich würde schon sagen, dass das quasi der Hauptunterschied ist. Ne? Also wenn ich an die Zeiten zurückdenke, wo ich halt noch als Lehrer gearbeitet habe, dann war es halt schon teilweise so, dass ich bei mir ist es halt auch oft so, wenn ich nicht genügend Zeitdruck habe, dann fange ich nicht an und dann, wenn man es dann halt doch gut machen will, dann zieht es sich halt dann hinten raus schon mal und wenn man dann halt erst so um 11, 12 fertig ist und dann noch eine Stunde nicht schlafen kann und am nächsten Morgen um 6 wieder aufsteht, das ist halt einfach Mist, ne?
Ja, also bist du anscheinend auch eher so der Abendsportler oder... Weil ich kann mir vorstellen, dass manche auch dann sagen, ey, ich stehe halt als Profi, keine Ahnung, um 7 Uhr beginnt meine erste Trainingseinheit, dann damit ich um 17 Uhr Feierabend habe.
Nee, also das habe ich tatsächlich nie oder ganz selten gemacht, außer halt im Trainingslager in Südafrika mal, weil es da halt einfach halt auch Sinn gemacht hat, früh zu trainieren, weil es halt tagsüber so heiß war, dass du halt einfach früh sein wolltest. Aber ich finde, zu Hause macht es halt auch einfach relativ wenig Sinn. Also zum Beispiel vor 10 auf dem Rad zu sitzen, außer halt im Hochsommer, kann man machen, ist auch möglich, aber man muss halt zum Beispiel auch einfach weniger anziehen, wenn man später losfährt. Und, ja, aber du, wenn du, sag mal, wenn
die
du...
Vorbereitung morgen, geht schneller, weil man keine Ärmlinge überstreifen muss,
das ist ein gutes Argument. Ja, aber doch ernsthaft, also wenn ich halt morgens um 8 mich aufs Rad steige und, sag mal, 4 Stunden Rad fahren muss, dann
bist du schon wieder zu Hause.
Bin ich zum Mittag wieder zu Hause und das mache ich tatsächlich auch im Hochsommer. Aber dann fahre ich ja dann jetzt, wenn es halt morgens dann 8 Grad hat, fahre ich ja mit Armlingen, Beinlingen, fahre ich ja mit allem los. Und um 12 sind es dann 20 Grad, dann musst du alles wieder ausziehen. Also dann das ist, also dann finde ich es schon angenehmer. Man fängt ein bisschen später an und kann dann quasi die warmen Temperaturen des Tages dann tatsächlich nutzen. Und ich glaube, meine Knochen und Gelenke danken es mir auch, wenn ich nicht bei 3 Grad hier durch die Gegend fahre. 3 ist jetzt auch ein bisschen untertrieben.
Ja, interessant, ja. Also klar, im Trainingslager ist es halt relativ einfach, Trainingsbedingungen herbeizuschaffen, früh aufzustehen und so. Da ist ja, sag mal, Ausnahmezustand. Da kriegt man Essen und so alles hingestellt und man kann wirklich nur in die Sonne fahren. Aber ich finde es eigentlich eher interessanter zu hören, wie die Leute halt zu Hause so trainieren und was sie in ihrem Alltag so machen.
Ja, ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Modelle, aber ich glaube, dass zumindest mal, wenn ich mir so anschaue, was so bei anderen so im Trainingslager auch so passiert, dann ist, glaube ich, das Verhältnis so tatsächlich so 50-50 auf der Langdistanz. Also es gibt auch Leute, die früh aufstehen, aber das liegt, glaube ich, tatsächlich auch oft an den Schwimmterminen, dass man halt morgens in anderen Städten gut Schwimmzeiten bekommt. Und bei mir ist halt nicht so, dass ich morgens gute Schwimmzeiten bekomme, sondern ich habe abends gute Schwimmzeiten. Und von daher kein Stress, ausschlafen.
Ja. Wann ist denn meine Schwimmzeiten sind teilweise bei uns jetzt im Verein um 21 Uhr, das finde ich immer schon happig. Aber klar, besser eine Schwimmzeit im Verein als im öffentlichen Schwimmverkehr.
Ja, also ich habe auch eine Schwimmzeit, wenn wir die jetzt überhaupt wieder bekommen, weil Hallenbäder ist bei uns immer noch schwierig.
Ja.
Die beginnt um 8:30. Und ja, das ist halt auch ein Grund, warum ich halt dann am nächsten Morgen erst um 8 aufstehe. Weil, sagen wir mal, um 9:30 schwimmen, ist ja dann 10, dann liege ich nicht um 11 im Bett. Also wenn ich hart geschwommen bin. Also da kann ich zwar um 11 im Bett liegen, aber dann schlafe ich nicht um 11.
Ja. Das geht, glaube ich, ganz, ganz vielen so. Dass wenn abends Schwimmtraining ist, ja, dann durch das Wasser und der Körper ist, der feuert ordentlich nochmal Hitze raus und alles, was er hat, hat er gerade gegeben und jetzt soll er auf einmal schlafen. Dann sagt er auch, was ist jetzt los? Was willst du von mir? Ich finde es auch immer erstaunlich, dass man den Alltag, also wenn man jetzt Termine am Wochenende hat oder Treffen mit Freunden, dass man das dann trotzdem hinkriegt. Wie du schon gesagt hast, wenn man so ein paar Termine vorgegeben hat, kriegt man seine Langdistanz oder sein Training trotzdem untergebracht und strukturiert.
Ja, ist halt schon immer so, Training bestimmt, aber du hast ja auch gesagt, Regeneration und Schlafen wahrscheinlich eher nicht, also zumindest mal nicht, wenn ich mir so die Altersklassenathleten bei uns im Verein anschaue, ne? Also das ist dann schon halt der Luxus, den der Profi-Triathlet hat.
Ja, anders geht das, glaube ich, auch nicht. Genau. Wenn man jetzt, das würde mich eigentlich auch gerade zu meiner zweiten Frage bringen.
Ja.
Hast du dann bei dir Trainingsbuddies um die Ecke, nenne ich sie jetzt mal, mit denen du Fahrrad fährst, läufst?
Also ich bin hauptsächlich schon so der einsame Trainierer. Also einfach, um das halt besser zu koordinieren zu können, ist halt so ein Punkt.
Geht halt schneller, ne? Also man einfach Laufschuhe an und eine Stunde und dann ist man ja auch schon wieder zu Hause fast.
Ja, genau. Also fürs Laufen fahre ich auch ungern. Wen es bei uns halt viele Jahre lang gab, der jetzt kein Profi-Triathlet mehr ist, war Markus Fachbach. Jetzt hat er sich, der hat sich quasi seinen Trainingsbuddy, das war Marc Eggeling, der ist quasi jetzt noch aktiv und wir haben auch noch so 2, 3, die sind so dazwischen. Tim Meyer, der immer wieder mega gut ist und dann doch mit Verletzungen zu kämpfen hat, oder auch noch einen ganz jungen, den ich quasi schon kenne, seitdem der zum ersten Mal einen Triathlon gemacht hat und der ist jetzt 19 und mit dem treffe ich mich zum Schwimmen. Aber zum Radfahren und Laufen mache ich doch den Großteil meines Trainings alleine, weil es halt einfacher zu koordinieren ist. Und ich glaube, der Wettkampf auf der Langdistanz ist halt auch viel alleine. Ja. Und da schadet es halt auch nicht, viele Einheiten alleine zu machen. Es gibt ja immer wieder dieses, ja, aber wie quälst du dich dann quasi oder kannst du quasi dann total tief gehen im Training? Ich finde, also zumindest mal in meinem Langdistanztraining gehe ich halt nicht so oft tief. Also es ist halt nicht so, dass ich so mega an die Grenze gehen muss, sondern es ist halt das, wie halt Langdistanz halt auch funktioniert oder Mitteldistanz, es ist ja eher so der dumpfe Schmerz und nicht dieses, jetzt muss ich aber nochmal 2,40 laufen oder sowas. Ne? Also es,
ja,
dass man sich halt quasi in diese Bereiche begeben muss.
Ja, beim Radfahren finde ich auch, da kann man sich immer noch so ein paar, ja, so ein paar Meilensteine setzen. Ja, okay, ich versuche jetzt mal hinter dem Auto hinterher zu fahren oder ja, ich fahre da lang oder bis zum nächsten Ortsschild und so. Und beim Laufen ist es halt dann nicht mal so schnell, wie du schon sagst. Also so ein GR2-Dauerlauf, so einen zügigen, den kriegt man halt auch alleine irgendwie. Also es ist ja kein richtiges Quälen von Intervallen auf der Bahn, irgendwie 400 Meter oder sowas, sondern es ist ja ein Tempo, das man noch einigermaßen, sag ich jetzt einfach mal so, übersteht mental.
Ja, es geht halt meistens ja am Anfang dann doch leicht, ne? Und dann wird's halt, kann's halt auf die Dauer dann halt ein bisschen fies werden. Aber das ist ja auch halt genau das, was man im Wettkampf halt braucht, ne? Also, du musst ja quasi die Motivation aus was anderem nehmen als dem Gegner, weil du hast ja schon gesagt, ich sehe hier überhaupt keine Gegner in Gdynia. Und also ich habe da vergleichsweise viele, viele Gegner gesehen. Also das ist dann schon, glaube ich, halt einfach auch ein anderer Schnack als auf der Kurzdistanz oder auf kürzeren Distanzen. Also zum Beispiel auf dem Rad habe ich ja mehr oder weniger 90 Kilometer niemanden, also sagen wir mal 75 Kilometer niemanden gesehen.
Ja. Ja, das ist dann schon hart, ja. Also das fand ich jetzt schon als Unterschied zu so einem normalen Wettkampf im Verhältnis jetzt zu diesem relativ großen Profifeld. Da passiert halt auch einiges auf der Radstrecke. Und man ist nicht so alleine oder mit noch einem Altersklassenathlet unterwegs, der vielleicht deutlich schneller fährt als einen. Den sieht man dann einmal ganz kurz vorbeifahren und dann ist man wieder alleine unterwegs. Sondern man hat ja hier schon die Möglichkeit gehabt, sich die anderen mal anzugucken, wie fahren die und wie schnell ist das eigentlich. Können die vielleicht mal vorne fahren? Kann ich mal vorne fahren? Also das war jetzt schon für mich der größte Unterschied eigentlich zu dem knappen Man oder zu anderen Wettkämpfen. Also einfach die Dichte viel, viel höher war.
Mich fragen auch immer viele Leute, eher so im Wettkampf diese 4 Stunden Radfahren oder also gerade auf der Langdistanz oder das Thema ist ja meistens dann auch eher so, Hawaii ist ja dann für viele eigentlich überhaupt der einzige Triathlon, den es gibt. Dann darf 4 oder 4,5 Stunden Radfahren, das ist doch mega langweilig. Aber gerade bei solchen Rennen, wo halt wirklich viele unterwegs sind, da passiert ja auch beim Radfahren so viel, dass du dich halt auch konzentrieren musst. Ne? Also du kannst ja dann nicht einfach deinen Stiefel fahren, sondern du musst halt den Abstand einhalten, du musst überlegen, fahre ich jetzt nach vorne oder macht es halt auch Sinn, mal zu attackieren oder nicht? Und das sind schon dann viele Gedanken, die so in einem im Kopf rumschwirren, neben dem, dass man sich halt noch motivieren muss. Also sagen wir mal, dieses einfache Motivieren zur Leistung. Oder einfach, jetzt nicht im Sinne von, dass es einfach ist, oder aber das, was man sowieso machen muss, um dann zu treten.
Genau, ja. Also ich fand den Unterschied auch deutlich jetzt von dem Kopfkino, was man hat oder woran, dann denkt man eigentlich die ganze Zeit bei so einem Wettkampf. Wenn du halt vorne in der Führung fährst, dann siehst du niemanden und dann konzentriert man sich auf sich selber und muss ja nicht mehr so viel beachten. Man guckt halt, dass man einfach den Fokus behält und weiterfährt und auf einmal, zack, zack, es fahren wieder 2 Leute vorbei und eigentlich fängt dann auch das Denken im Kopf wieder an ganz andere Sachen. Okay, jetzt Abstand einhalten und fahren sie jetzt weg oder ist es nur ein Führungswechsel? Ja.
Und wie war das dann vorher auf der Kurzdistanz? Also war das dann da beim Radfahren? Also habe ich jetzt nicht so den 100%igen Vergleich, weil zu meiner Kurzdistanzzeit oder beziehungsweise meine Ambitionen auf der Kurzdistanz war es eigentlich auch oft so, dass ich halt auch Schwimmrückstand hatte und dann musste ich halt meistens fahren, ne? Sondern es war dann halt quasi auch nicht so unterschiedlich zur Langdistanz jetzt.
Genau, also die letzten Jahre war ich ja viel in der Landesliga, da gab es auch viele coole Formate mit so Teamrennen und Verfolgungsrennen und Teamverfolgung und wie heißt das, andere Gundersen-Methode. Und da ist das Radfahren ja ganz anders, du hast fast immer Windschatten und fährst dann halt in der Gruppe und entweder bleibst du drin oder du kannst halt attackieren vorne oder du bist halt froh, dass keiner attackiert, dass du drin bleiben kannst. Und wenn du in der Führung fährst, dann fährst du halt meistens ja deutlich über deinem Limit. für ein paar Sekunden und dann sortierst du dich wieder ein.
Aber da musstest du doch auch schon viele Entscheidungen treffen, oder? Also es ist jetzt nicht so.
Ja, aber da musste man nie seine Leistung so einsortieren, sondern da gibt es halt entweder, wenn es halt hart
alles
wird.
Alles oder nichts.
Genau, wenn es halt hart wird, musst du halt reinwerfen, was du hast. Und dann siehst du halt relativ schnell, ob das langt oder nicht. Das ist ein paar Sekunden. Und wenn du das nicht mithältst, dann hältst du halt raus aus der Gruppe und dann kannst du eigentlich dich umdrehen und gucken, kommt da jetzt noch eine Gruppe und du wartest einfach. Weil allein auf weiter Flur bringt das ja auf der Kurzdistanz nicht so viel, weil du bist ja gerade aus der Gruppe rausgeflogen. Also ist es relativ unwahrscheinlich, dass du da jetzt hinterherfahren kannst. Also da ist man nicht so viel mit sich selber beschäftigt, wie fühlen sich die Beine an oder so, sondern das ist eigentlich ein relativ klassisches Radrennen, auch wenn es nicht so viele Leute dann in dem Pulk sind.
Ja, mein junger Trainingspartner, der Timo Spitzer, und der auch Bundesliga und Mountainbike, also hier Xterra startet, der schwimmt eigentlich ein bisschen schlechter als ich, aber so anschwimmen kann der halt mega gut. Und der gibt mir halt immer den Tipp, einfach dranbleiben.
Ja.
Und dann ist es genau das, was du sagst. Ja gut, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen sind auch dran geblieben. Und dann wünsche ich dir ja jetzt erstmal eine gute Erholung.
Danke.
Und einen schönen Umzug in vielleicht noch eine schönere Wohnung, als du vorher hattest.
Wir hoffen ja, genau. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, wir konnten jetzt mal dem Namen, dem Podcast, auch ein bisschen was hinzufügen, indem du sagst, es ist Zielverpflegung und wir haben uns ja am Ziel eigentlich gar nicht groß sprechen können. Man wurde ja direkt rausgeschickt.
Ja, und du hast gesagt, dass du auch Kaffee und Kuchen dir organisiert hast für.
Genau, Kaffee habe ich getrunken, Kuchen habe ich jetzt mal sein lassen, dass ich deutlich zu verstehen bin.
Ja, mega gut. Vielen Dank.
Danke.
Ciao, mach's gut.
Ciao.